Wechsel von den Geschwistern aus Marktoberdorf. Spannendes Thema, das in der Einleitung schon angeschnitten wurde. Die Situation mit Abraham und Lot. Und eine Situation, in der wir vielleicht manchmal daneben stehen und uns zuerst denken, naja, wenn man aus der Sicht des Lot die Sache betrachtet, dann hat der Lot doch alles richtig gemacht. Na, er ging in diese Jordan-Ebenen, von denen heißt, dass sie aussahen oder waren wie was? Jawohl, da steht noch was dabei. Da steht drin was? Hat es jemand mal genau gelesen? Jawohl, der war fruchtbar wie der Garten Gottes. Ha! Und der Abraham blieb wo zurück? Ha, auf diesen kargen Hochebenen, ne? Verstehen wir? Und jetzt passiert was Interessantes. Gott sagt zum Abraham, na, heb deine Augen auf und schau nach Norden, Süden, Westen, Osten, gell? All dieses Land will ich dir geben. Da ist übrigens was inkludiert? Auch die Ebene am Toten Meer. Ach, die war ja auch dabei. Und dann zieht der Abraham los und durchstreift dieses Land und lässt sich nieder. Und weiß jemand, wo der Abraham sich niederlässt? Weiß es jemand? Hat jemand mal genau aufgepasst an dieser Stelle? In der Nähe welcher Stadt? Hebron. Na? Und da wird noch der Ort etwas präziser beschrieben, nämlich da steht nicht nur Hebron, sondern bei den Terebinten Mamres. Nun, wenn die Bibel sowas angibt und sowas drinsteht, dann hat Gott ja hier keine Buchstaben verschwendet. Dann hat es eine Botschaft. Und jetzt kann man sich als erstes mal das vorstellen, er findet dort diese Terebinten, oder? Und was findet man unter solchen Terebinten? Schatten. Da ist Leben möglich in dieser Hitze. Ne? Da ist Schatten. Aber da ist noch mehr. Mamre bedeutet, wenn ich es wörtlich übersetze, so viel wie Fettigkeit. Das heißt, Abraham findet Ruhe in der Fettigkeit. Und Fettigkeit steht in der Bibel immer für was? Für was steht das? Die Fülle. Das ist die Fülle, das ist Segen. Abraham findet die Fülle des Segens sozusagen, diese Fettigkeit. Und er lebt jetzt aus der Fettigkeit, äußerlich mager. Aber wo war die Fettigkeit? Was hatte er? Eine ganz tiefe Beziehung mit dem lebendigen Gott. Wenn wir ein paar Kapitel weitergehen, dann sehen wir uns in der Genesis in Kapitel 17, wie der Herr zu ihm kommt, oder? Da kommt Jesus selbst zum Abraham, um was mit ihm zu machen? Da kommt doch mit zwei Engeln, und was tun sie bei dem Abraham? Jawohl, aber davor. Was macht er davor mit dem Abraham? Er isst mit ihm. Na, und verstehen wir, die Gemeinschaft beim Essen, das ist eine herrliche Gemeinschaft. Diese zwei Engel gehen dann auch weiter nach Sodom, oder? Der Lot wird ja im Neuen Testament auch als Gerechter bezeichnet. Aber wer ist nicht dabei? Wer ist nicht dabei, als die zwei Engel nach Sodom kommen? Jesus. Gott selber, oder? Beim Abraham ist er dabei und wir erleben etwas. Der Abraham hat zwar äußerlich den mageren Teil gewählt, aber er hat die Beziehung zu dem lebendigen Gott gewählt und er lebt aus dieser Fettigkeit heraus. Na, verstehen wir, Hebron ist übrigens auch so schön. Hebron bedeutet so viel wie Bundesstadt. Na? Das kommt von dem Wort für verbinden. Abraham hat aus dieser Verbindung mit dem lebendigen Gott herausgelebt und er hat aus der Fülle des Segens herausgelebt. Und als Abraham viele Jahre später stirbt, mit 175 Jahren, da heißt es im ersten Mose 25 an dieser Stelle, er starb alt und lebenssatt. Er war satt. Verstehen wir? In dieser Beziehung mit Jesus, da wird mein Lebenshunger wirklich gestillt. Da werde ich satt. Und damit kommen wir zum Thema von heute Morgen. Ne? Wir leben zwar auch unser Leben mit Jesus, aber wie oft ist unser Leben mit Jesus kein so sattes Leben? Wie oft haben wir den Eindruck, diese Fülle ist nicht bei uns. Und bitte, gell, diese Fülle, die Gott versprochen hat, ist nicht eine materielle Fülle. Bedeutet nicht Gesundheit, bedeutet nicht materiellen Segen, sondern das ist eine Fülle, eine geistliche Fülle. Es geht darum, dass Jesus mir volles Leben schenken kann. So wie beim Abraham, auch wenn außenrum mancher Mangel existiert. Das ist es, was Jesus uns schenken will. Und dann erleben wir oft, dass unser Leben als Christen viel zu oft gar kein Leben aus der Fülle ist. Ja? Unser Leben kommt uns oft eher vor wie das Leben der Juden in der Wüste. Was war in der Wüste? Gott hatte ihnen die Fülle verheißen. Die sind ausgezogen aus Ägypten und sie hätten einziehen können ins Land Kanaan, oder? Und was hätten sie in Kanaan gehabt? Was hat er verheißen für Kanaan? Dort werdet ihr was finden. Milch und Honig im Supermarkt für 7,99 € das Glas. Milch und Honig im Überfluss. Da werdet ihr Leben finden im Überfluss. Da werdet ihr die Fülle finden in Kanaan. Und was erleben die Israeliten, die erste Generation? Was erleben sie? Sie erleben äußerlich Mangel, weil sie was tun? 40 Jahre Kreisverkehr in der Wüste. 40 Jahre Kreisverkehr in der Wüste. Und warum? Warum sind sie nicht in die Fülle gekommen? Was war ihr Problem? Es war alles da, nach 11 Tagen, die waren ungefähr 2 Jahre am Berg Sinai, und dann beschreibt 5. Mose Kapitel 1, wie sie nun aufbrechen vom Berg Sinai, und sie machen eine 11-Tagesreise bis an die Südgrenze, bis Kadesh Barnea. Die 11 ist in der Bibel übrigens, die drückt immer einen Mangel aus. Ja? Und am 12. Tag wären sie wo gewesen? Im Land. Aber was hat ihnen gefehlt? Das Vertrauen auf Gott, der Glaube. Und so ist es in unserem Leben auch. Hier ist die Fülle, ist da. Kanaan ist nicht der Himmel. Verstehen wir? In Kanaan gibt es weiterhin Kämpfe. In Kanaan gibt es weiterhin zum Erobern. Kanaan ist ein Bild für unser Leben als Christen in dieser Welt. Und Jesus Christus will mich hineinführen in die Ruhe. Er will mich hineinführen in die Fülle, die ich haben darf in ihm. Er hat versprochen, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, so ein bisschen. Nein, sondern, dass sie es im Überfluss haben. Bitte, nicht materiell, nicht gesundheitlich. Das hat er mir nicht versprochen. Aber Jesus will mein Herz satt machen. Er stillt den Hunger meiner Seele. Aber was brauche ich dazu? Sein Wort und Glaube. Ganz genau. Versteht ihr, der Glaube ist wie, das ist wie, wenn ich mir heute einen schönen großen Wagen kaufe, na, mit einem schönen dicken Chevy Big Block V8 Motor drin, da. Hab da 500 PS unter der Haube, aber ich habe kein Getriebe. Was passiert jetzt? Ich setze mich rein in das Auto, drücke aufs Gas, was passiert? Der Motor rührt, na wunderbar. Alle im Umkreis denken, Mann, ist das ein Wagen, hat der einen Motor? Und was passiert? Bewegt sich nichts. Warum? Es fehlt das Getriebe. Seht ihr, so ist unser Christenleben so oft. Da ist die ganze Fülle da. Aber das Getriebe fehlt. Das Getriebe ist der Glaube, verstehen wir? Durch das Getriebe kommt die Kraft des Motors auf die Reifen und das Auto bewegt sich, oder? Und durch den Glauben kommt das, was Gott mir hier verheißen hat in der Schrift, hinein in mein Leben und es treibt mein Leben vorwärts. Lebe ich aus Glauben. Und jetzt merke ich, und damit kommen wir zum Thema von heute, dass es hier oft ein Problem gibt. Manchmal haben sich Dinge in meinem Leben ereignet, habe ich Entscheidungen getroffen, bin ich Wege angefangen zu gehen. Habe ich Wege angefangen zu gehen, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Und das blockiert diese Fülle, die ich in Jesus haben könnte. Und damit kommen wir zum Thema von heute Morgen, einem Thema, das oft so negativ beladen ist, aber das unheimlich wichtig ist, nämlich die Buße. Tut Buße. Na? Vor ungefähr 100 Jahren hat der Theologe Schniewind ein kleines Büchlein geschrieben, das hieß Die Freude der Buße. Und das drückt aus, was echte Buße wirklich beinhaltet. Echte Buße ist ein Weg hin in die Fülle. Echte Buße ist ein Weg hin in die Freude. Echte Buße hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwo im Eck knie und irgendwelche Bußleistungen vollbringe. Sondern wir wollen uns heute Morgen einmal Gedanken machen, was ist echte Buße und wie komme ich hinein in diese Freude, die Gott mir durch die Buße schenken will. Und ich möchte damit euch bitten, einmal aufzuschlagen im Matthäusevangelium. Und wir lesen einmal die Verse 3-12, wobei der Schwerpunkt dann natürlich auf dem Vers 2 liegen wird. Aber einfach, dass wir diesen Abschnitt einmal zusammenhängend gelesen haben. Matthäus 3, Verse 1-12. Und dann wollen wir uns auf den Vers 2 konzentrieren. Da heißt es, in jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist der, von dem durch Jesaja den Propheten geredet ist. Der spricht, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung aus Kamelhaar und einen leinenen Gürtel um seine Lenden. Seine Nahrung aber war Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgebung des Jordans. Und sie wurden von ihm im Jordan getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, ihr Otternbrut. Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht und denkt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.
Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommen, der aber ist stärker als ich, dem die Sandalen zu tragen ich nicht wert bin. Der wird euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen, dessen Wurfschaufel in seiner Hand ist. Und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Denn tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Vielleicht ein, zwei Gedanken vorneweg. Wie komme ich zu diesem Text? Nun, das ist ganz einfach. Wir machen gerade bei uns in der Bibelstunde, gehen wir durch das Matthäusevangelium, und ich habe in den letzten Wochen mehrmals über diesen Abschnitt hier geredet. Ich werde versuchen, heute Morgen eine kleine Zusammenfassung mit euch zu machen, auf den wichtigsten Punkt dieses Abschnittes wohl zu kommen, nämlich das Thema der Buße, um den es hier geht. Vielleicht noch ein, zwei Gedanken vorneweg auch zum Matthäus-Evangelium. Wenn wir unsere Bibeln lesen und uns so ein bisschen auch mal mit den Hintergründen beschäftigen, das ist ja ganz wichtig, dann liest man sehr schnell, dass das erste Evangelium in der Bibel welches gewesen ist. Welches war das erste Evangelium, das geschrieben wurde? Markus. Und ich kann euch trösten, das ist nicht wahr. Und es hat einen ganz einfachen Grund. Wenn wir uns einmal mit der Geschichte dieser Markus-Hypothese beschäftigen, dann stellen wir sehr schnell fest, das ist ein Thema, das wurde erst im 19. Jahrhundert aufgebracht. Das gab es vorher gar nicht. Von was waren denn unsere ersten Kirchenväter, direkt im Anschluss an die Apostel, die dann das Ruder übernommen haben, aus ihren Schriften kann man das noch lesen, von was waren die überzeugt, welches Evangelium das erste war? Welches Evangelium war das erste? Bitte? Nein, jetzt haben wir nicht mehr viele. Na? Also Markus scheidet aus, Lukas scheidet aus. Johannes kann es nicht gewesen sein. Na, der hat ja definitiv weit später geschrieben. Bleibt nicht mehr viel, war Matthäus, oder? Und das hat einen ganz einfachen Grund, warum die Bibelkritik Markus an die erste Stelle stellt. Und dann merken wir schon, wie schnell die Bibelkritik mit ihrem Denken auch Einzug hält in unsere evangelikalen Kreise. Wir müssen da wirklich aufpassen. Dass das Markus-Evangelium an erster Stelle steht, hat einen ganz einfachen Grund. Man ist davon ausgegangen, hat gesagt, naja, Markus war die Eins, und dann haben die anderen Autoren, die kamen später. Matthäus ist gar nicht der Matthäus, von dem das Matthäus-Evangelium spricht. Das war ein anderer. Das hat man später geschrieben. Das wurde geschrieben, da gab es schon längst die ganzen Gemeinden, da haben die Apostel nicht mehr gelebt, da wurde das Matthäus-Evangelium geschrieben, und der hat das Markus-Evangelium als Grundlage genommen. Warum Markus? Ja, das ist das Kürzeste. Und jetzt hat er aus diesem Markus-Evangelium, und der Lukas-Schreiber hat auch aus dem Markus-Evangelium kopiert und abgeschrieben, haben noch eine zweite Quelle dazu genommen, die gar nicht gefunden wurde bis heute, nicht? Die hieß dann einfach mal Q, und die heißt bis heute noch Q. Na? Und da haben sie noch mal Gedanken dazu genommen, und dann gab es noch ein bisschen Sondergut. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn wir in das Markus-Evangelium gehen und uns den Schluss des Markus-Evangelium anschauen, die Verse 9 bis 20 im 16. Kapitel, was wird in diesen letzten Versen berichtet? Wer weiß es? Um was geht es in den letzten Versen des Markus-Evangeliums? Ich habe das Kürzeste. Alles, was in den anderen Evangelien dazukommt, kam erst später dazu. Und ich habe noch einen Punkt. Nämlich in diesen Versen 9 bis 20 wird berichtet, wie Jesus nach seiner Auferstehung den Leuten erschienen ist. Und jetzt ist der zweite Schritt der gewesen zu sagen, naja, dieser Abschnitt, den finden wir in manchen Handschriften gar nicht. Der gehört gar nicht zum Original. Und damit habe ich auf einmal keinen Bericht mehr von der Auferstehung Jesu Christi. Merken wir etwas. Und wenn wir jetzt einmal bibelkritische Kommentare lesen, dann gehen die genau darauf los und sagen, naja, Jesus ist ja nicht wirklich auferstanden. Er ist bloß auferstanden hinein in die Verkündigung der Jünger. Aber das Grab war nicht leer. Verstehen wir? Das Markus-Evangelium nach vorne zu setzen, war der Grund, das, was in den anderen Evangelien steht, zu entkräften. Und unseren Glauben in der tiefsten Tiefe zu erschüttern. Und es ist interessant, dass diese Idee erst im 19. Jahrhundert mit der aufkommenden Bibelkritik aufgekommen ist. Davor gab es gar keine Markus-Priorität. Davor war für alle klar, das erste Evangelium war Matthäus. Und das muss auch so sein. Denn wenn wir jetzt in das Matthäus-Evangelium einmal eintauchen, dann merken wir ganz schnell, an wen hat denn Matthäus geschrieben? Für wen hat er geschrieben? Wer war das? Jedes Evangelium hatte einen Schwerpunkt. Da hat es auch einen Schwerpunkt an Leuten gegeben, die man vor Augen hatte. An wen hat Matthäus in der Hauptsache gedacht, als er sein Evangelium geschrieben hat? An die Juden. Wenn wir durch das Matthäus-Evangelium gehen, dann finden wir heraus ganz schnell, dass er an die Juden gedacht hat. An wen hat denn Markus beispielsweise gedacht? Für wen hat Markus sein Evangelium geschrieben? Wird auch deutlich im Markus-Evangelium. Weiß es jemand? für die Christen in Rom. Der erwähnt beispielsweise beim Simon von Kyrene auch seine Söhne, und die wiederum werden erwähnt im Brief an die Römer von Apostel Paulus. Das heißt, da stellt er einen Bezug her, das hätte ja einen anderen Christ in Korinth überhaupt nicht interessiert. Aber in Rom war dann klar, hey, das ist der Vater, der Simon von Kyrene war der Vater von Rufus und Alexander. Ah ja, die kennen wir, die sind ja bei uns in der Gemeinde. Verstehen wir? Da war Rom. Und dann merken wir schon, da bin ich ja schon ein paar Jahre weiter hinten dran. Matthäus hatte die Juden. Warum hatte Matthäus die Juden? Was geschah denn, nachdem Jesus Christus das Evangelium verkündet hat in den Gemeinden? Wie entstanden die ersten Gemeinden? Wo entstanden die? Jerusalem, in den Synagogen. Das erste waren doch Juden, die zum Glauben kamen, oder? Das heißt, ich hatte einen ganz stark jüdischen Anteil. Die ersten Gemeinden bestanden sogar nur aus Juden, die zum Glauben gekommen waren. Und jetzt war ein großes Ziel, diesen Juden zeigen zu können, Jesus Christus ist wirklich der Messias des Alten Testamentes. Ich brauche hier einen Übergang vom Alten Testament hinein in den neuen Bund. Und den stellt kein Evangelium so perfekt dar wie das Matthäus-Evangelium. Das Matthäus-Evangelium greift immer wieder die Bilder des Alten Testamentes auf. 14, beziehungsweise je nachdem, wie man es zählt, 15 Mal wird darauf Bezug genommen, dass die Schrift erfüllt werden musste. In Matthäus, das gibt es in keinem anderen. Wir sehen Jesus, der als König dargestellt wird, als der Sohn Davids. Der Sohn Davids, dieser Ausdruck, den gibt es so nur im Matthäus-Evangelium. Jesus als der Sohn Davids, der diese königliche Linie wieder aufnimmt und erfüllt. Und wir sehen auch viele jüdische Bräuche, die nicht erklärt werden. Während zum Beispiel ein Lukas diese Bräuche dann erklärt oder auch ein Markus vielleicht bestimmte Bräuche erklärt, weil ja nicht nur Juden waren in der Empfängerschaft. Matthäus schreibt an die Juden. Und das macht deutlich, Matthäus ist der Übergang, so wie es in unseren Bibeln auch zu finden ist, vom Alten ins Neue Testament. Und das ist sehr schön, auch noch an einer anderen Tatsache zu sehen. Matthäus ist das einzigste Evangelium, in dem das Wort Traum vorkommt. Wenn wir durch das Neue Testament gehen, wir haben ja manchmal auch in manchen Kreisen eine fast inflationäre, einen inflationären Gebrauch von Träumen als Grundlage für göttliche Offenbarung. Wenn wir durch die Bibel gehen, stellen wir etwas Interessantes fest. Zu welcher Zeit hat Gott denn hauptsächlich Träume und Visionen gebraucht, um den Menschen zu begegnen? Ja, im Alten Testament. Da finden wir das immer wieder, oder? Auch nicht die Regel, auch nicht permanent, gell, aber immer wieder. Und jetzt ist interessant, jetzt gehen wir hinüber ins Neue Testament. Weiß jemand, wo das letzte Mal das Wort Traum erwähnt wird? Das letzte Mal. Wo wird das letzte Mal das Wort Traum erwähnt? Apostelgeschichte 2. Als der Petrus bei der Pfingstpredigt predigt und sagt, hey, und dann zitiert er die Joel-Stelle mit den Träumen. Warum wird danach das Wort Traum nicht mehr erwähnt? Was ist geschehen an Pfingsten? Sie haben den Heiligen Geist bekommen, oder? Das ist das, was den Gläubigen vorher gefehlt hat. Den hatten die nicht, oder? Das heißt, Gott musste andere Wege und Mittel benutzen. Und in der Folge gibt es zwar immer noch Träume, aber wenn wir jetzt die Menge der Träume, von denen berichtet wird, mal hernehmen und so eine Häufigkeitsverteilung machen würden, dann würden wir sehen, je weiter wir in der Zeit fortschreiten, umso weniger wird das und umso unsicherer wird das. Ein Apostel Paulus berichtet noch einmal davon, dass er einen Traum hatte, nämlich wo? Bitte? Da war das Rede nicht von einem Traum. Da sagt er, da bin ich hineingedrückt worden, oder? Das heißt, da war er wirklich im Geist, im Himmel. Das ist nochmal eine andere Ebene. Jawohl, Mazedonien, Apostelgeschichte 16. Und das Spannende ist, der hat diesen Traum und am nächsten Tag steht er auf und sagt zu seinen Leuten, ab nach Mazedonien. Nein. Der steht am nächsten Morgen auf, Apostelgeschichte 16, und dann reden sie gemeinsam und dann kommen sie gemeinsam zu dem Entschluss, das müsste wohl heißen, dass sie nach Mazedonien gehen. Das heißt, womit war der Traum für den Apostel Paulus schon verbunden? Mit viel Unsicherheit. Und wenn heute in manchen Kreisen fast schon inflationär und permanent von Träumen die Rede ist, die Gott einem geschenkt hat, dann muss ich ein großes Fragezeichen dahinter setzen, weil die Bibel das so nicht kennt. Schon zu der Zeit, wo Gott Träume gebraucht hat, war es etwas Besonderes und nicht der Alltag eines Christen. Und je weiter ich fortschreite in der Heilsgeschichte, umso weniger wird dieses Thema der Träume. Und man muss sich fragen, was die Grundlage mancher Träume ist, die dann groß in den Gemeinden verkündet werden als Offenbarung Gottes, wenn Gott selber schon in biblischen Zeiten diesen Weg, je weiter wir uns entfernen vom Anfangspunkt, immer weniger gegangen ist. Wir haben Gottes Wort. Ja? Und interessant ist, im Matthäus-Evangelium begegnen wir die Träume massiv. Das ist das Einzigste. Da kommen von 7 Erwähnungen des Wortes Traum sind 6 im Matthäus-Evangelium. Und zwar 5 davon in den ersten 2 Kapiteln. Genau dieser Übergang, oder? Denken wir an den Josef und denken wir an die Weisen. Da redet man von Träumen, oder? Da waren offiziell Träume im Spiel. Und dann, ganz zum Schluss des Matthäus-Evangelium noch einmal, wer hatte noch einen Traum? Wer hatte noch einen Traum? Ganz am Schluss. Super gut, die Frau von Pontius Pilatus, gell? Die hatte auch noch einen Traum. Also wir sehen schon, wie dieses Thema an Bedeutung verliert. Aber wie es für die Juden wichtig war, genau das zu sehen. Ich habe den Übergang vom Alten ins Neue Testament hinein. Nun, mit diesem Blick darf man ins Matthäus-Evangelium gehen und wird viele spannende Zusammenhänge sehen, wird immer wieder erkennen, wie Matthäus ganz bewusst Dinge verbindet mit dem Alten Testament, um eben die Juden abzuholen. Und wir merken, dieses Matthäus-Evangelium ist wie eine Werbeschrift an die Juden, dass sie doch erkennen mögen, dass Jesus Christus wirklich der Messias ist, den das Alte Testament angekündigt hat. Jesus, der Messias. Aber bevor Jesus auftritt, tritt ein anderer auf die Bühne. Nämlich Johannes der Täufer. Und das ist der Abschnitt, den wir gelesen haben. Und der ist elementar wichtig. Und Johannes der Täufer tritt auf und ruft zu was auf? Zu was ruft er? Jawohl, er ruft auf, Buße zu tun. Und da stellt sich einem doch gleich mal eine Frage. Na, wenn wir Bibel lesen, erwähne ich ja auch immer wieder, dann sollten wir Leute sein, die Fragen stellen an die Bibel. Was für eine Frage stellt sich mir, wenn ich lese, tut Buße? Was für eine Frage sollte ich mir stellen? Was habe ich verbockt? Da kommen wir gleich noch dazu. Also ich werde nicht sagen, was du verbockt hast, na, aber diese Frage stellt sich bei dem Begriff Buße zweifelsohne. Aber ich darf vielleicht noch einen Schritt nach hinten gehen. Was für eine Frage sollte ich mir eigentlich wirklich stellen? Buße ist ein großes Thema. So viele Leute erzählen irgendetwas über Buße. Aber was ist Buße eigentlich wirklich? Was ist Buße? Nun, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann macht die Bibel sehr schnell, sehr klar, was Buße wirklich ist, oder? Das ist sehr schön. Was kann ich denn als erstes tun, wenn ich sowas wie Buße verstehen will? Was kann ich tun? Ich habe meine Bibel, ich habe dieses Wort Buße. Was könnte ich tun, wenn ich dieses Wort verstehen will? Was mache ich? Ach, danke. Na, ich nehme eine Konkordanz in die Hand und ich schaue mir einfach mal an, wo kommt das Wort Buße denn überall vor? Und dabei werde ich spannende Entdeckungen machen. Kann euch nur empfehlen, tut das. Nehmt daheim mal eine Konkordanz in die Hand und dann beschäftigt euch mal mit dem Thema Buße. Das können wir heute Morgen gar nicht alles erarbeiten, was da drin steht. Das ist unglaublich spannend. Ein zweiter Schritt, was kann ich noch tun zusätzlich? Was kann uns manchmal noch eine große Hilfe werden? Beten, definitiv, ne? Ganz genau, irgendwann beten gerade gehört, das ist richtig. Ne? Das, ohne Gebet geht das alles nicht. Ne? Das zweite ist, was ich noch tun kann, ist, dass ich vielleicht auch mal mir ein entsprechendes Werkzeug an die Hand nehme und schaue, was steht denn hier eigentlich für ein Begriff im Griechischen? Und wenn wir diesen Begriff im Griechischen anschauen, dann stellen wir fest, dieses Wort, das im Griechischen für Buße verwendet wird, das bedeutet so viel wie umdenken oder nachwissen. Und das beinhaltet Folgendes. Das beinhaltet die Tatsache, dass ich bestimmte Ereignisse habe in meinem Leben und aus diesen Ereignissen gewinne ich eine Erkenntnis, die zu einem Umdenken in meinem Leben führt. Und wenn ich umdenke, wenn ich anders denke, was wird die Konsequenz für mein Leben sein? Ich werde auch anders handeln, oder? Ganz genau. Und daran sehe ich schon, ob Buße wirklich stattgefunden hat oder nicht. Das heißt, Buße beinhaltet immer, ich gehe einen gewissen Weg und jetzt kommen gewisse Ereignisse in mein Leben und ich gewinne aus diesen Ereignissen eine Erkenntnis und ich denke um, ich ändere mein Denken. Und diese Erkenntnis ist oft in der Bibel damit verbunden, na, wenn ich wirklich erkenne, dieser Weg war falsch, was passiert dann mit mir? Ich erkenne, ich bin dann falschen Weg gegangen. Bitte? Ich drehe um, was noch? Ich bekenne, jawohl, was noch? Was passiert innerlich in mir, wenn mir bewusst wird, da bin ich einen Weg gegangen, der ist nicht in Ordnung gewesen? Jawohl. Reue kam da irgendwo, oder? Habe ich das richtig verstanden? Genau. Oder Reue. Na, vielleicht habe ich nicht immer dieses Empfinden der Reue, aber zumindest begreife ich und erkenne ich, das war ein Case, den ich da gemacht habe, oder? Und je tiefer ich das erkenne, umso gewaltiger wird auch dieses Empfinden der Reue. Bitte, für die Vergebung ist die Reue nicht ursächlich. Gell? Luther hat immer gedacht, ich muss auch ein tiefes Empfinden haben, sonst kann mir Gott meine Sünde nicht vergeben, und hat sich dadurch noch mehr selbst kasteit, bis er begriffen hat, nein, nein, in der Bibel steht, so wir unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass uns unsere Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Bitte, gell, das nicht an ein Gefühl binden, aber trotzdem erleben wir das immer wieder, wo wir Sünde erkennen, wo wir erkennen, dieser Weg war für Gott nicht gut. Da trifft uns das, gell, diese Erkenntnis. Und dann kehren wir um. Das ist echte Buße. Buße bedeutet, ich verändere mein Denken. Oder ich kriege einen anderen Blick auf diese Sache. Na, deswegen Umdenken oder Nachwissen. Ich habe ein Wissen, das ich vorher nicht hatte. So, na, das heißt, ich habe erkannt, dieser Weg ist falsch. Und in der Folge kehre ich um. Wenn wir jetzt in die Bibel hineinschauen, dann merken wir, dass Buße ganz besonders wichtig ist. Warum? Mit Blick auf Gott. Was beinhaltet Buße nämlich? Das bedeutet, dass ich meinen Weg als falsch vor Gott erkenne, dass ich Dinge in meinem Leben als falsch erkenne. Und was tue ich jetzt? Zu was führt diese Buße mich Gott gegenüber? Ich erkenne, das ist falsch. Jawohl, und wie komme ich zu dieser Versöhnung mit Gott? Abkehr von Sünde, jawohl. Wie komme ich zu der Versöhnung mit Gott? Was muss mit meiner Schuld geschehen? Jawohl, ich muss sie, Jesus muss sie vergeben, oder? Verstehen wir? Und das ist genau das, was mit der Buße verbunden ist. Ich bekenne meine Schuld. Und was macht Jesus? Denkt an den 32. Psalm, da betet der David, da bekannte ich dir meine Schuld, da hieltst du mir eine Standpauke. Was steht da? Da bekannte ich dir meine Schuld, da vergabst du mir. Das ist der Punkt. Und das ist ganz wichtig, oder? Da, wo ich meine Schuld erkenne und bekenne, oder? Das heißt, ich muss meine Schuld anerkennen. Jawohl, da ist Schuld in meinem Leben. Das ist der erste Schritt. Und ich erkenne und anerkenne meine Schuld. Und jetzt kann ich meine Schuld bekennen. Und bekennen bedeutet, dass ich sie auf den Tisch lege. Was hat der David mit seiner Schuld probiert lange Zeit? Er hat versucht, sie zu verstecken. Oder? Und dann warnt die Bibel vor diesem Weg. Wir sehen das an dem Beispiel des David. Wir sehen das sehr schön auch in den Sprüchen. Das ist ein Weg, oder? Wer seine Sünde verbergen will, heißt es in den Sprüchen, dem wird es nicht gelingen. Das muss ich wissen. Stattdessen passiert was in mir? Was passiert in dem Moment, wo ich meine Schuld verbergen will? Was passiert? Warum gehe ich innerlich kaputt? Was beginnt? Wo ich meine Schuld verstecken will, was beginnt in mir als allererstes? Was erlebt ein König David? Was erlebt ein, der sagt das ganz klar, der sagt, dass er fast vertrocknet ist wie der Saft in der Sommerhitze, oder? Durch das Gebrüll in meinem Inneren. Da begann etwas in ihm zu brüllen. Das ist unser Gewissen. Das beginnt zu brüllen. Da, wo ich Schuld anfange zu verstecken, beginnt mein Gewissen zu brüllen. Das Schlimme ist, was passiert mit einem Gewissen, wenn ich es nie höre, wenn ich immer und immer wieder drüber gehe? Was kann ich mit meinem Gewissen machen? Ich kann es abstumpfen lassen, oder? Der Apostel Paulus schreibt im Timotheusbrief von solchen Leuten, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Da schlägt der Kompass nicht mehr aus, da ist er tot. Wenn ich immer und immer wieder drüber gehe, dann wird mein Gewissen stumpf. Ja. Aber es gibt genug Stellen in meinem Leben, wo ich es spüre, wo ich es erlebe, wo ich dieses Gewissen erlebe. Und das Zweite ist, was ist die Folge nun von dieser unbekannten Sünde? Nicht nur, dass es in mir arbeitet, sondern was ist das Zweite? Was tut diese Sünde? Stellt euch eine Beziehung vor. Ihr habt einen guten Freund oder eine gute Freundin. Und ich habe etwas getan, wo ich schuldig geworden bin an diesem Freund oder an dieser Freundin. Und jetzt versuche ich das vielleicht zu verstecken. Die muss das ja nicht unbedingt erfahren, die Person. Aber was passiert trotzdem? Selbst wenn diese Person es nicht erfährt. Es trennt. Ich war vor vielen Jahren, habe ich gepredigt, und dann kam eine Schwester auf mich zu nach dem Gottesdienst, und die hatte im Ehebruch gelebt. Schon viele Jahre her gewesen. Und hat sie mich gefragt, ihr Mann wusste davon nichts und ihre Ehe hat wieder funktioniert, sie hat dieses Verhältnis beendet gehabt, und hat sie mich gefragt, ob sie das bekennen soll, ihrem Mann. Was meint ihr, was wäre richtig? Ja. Ja. Und sie hat bekannt. Und das war sicherlich nicht einfach für die beiden, aber sie haben wieder zusammengefunden, oder? Das ist das Schöne, was Jesus schenken kann. Aber danach ist das Verhältnis wieder in Ordnung gebracht. Das steht zwischen uns. oder? Und so ist es auch mit unserer Schuld und Gott. Da, wo ich meine Schuld nicht bekenne, ist das mit dem Gewissen, ist der eine Teil in mir. Der andere ist, dass diese Schuld das Verhältnis zwischen mir und dem lebendigen Gott definitiv belastet. Egal, wie schön ich mir das rede. Egal, wie schön ich es mir... Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Person, die auch in Sünde lebt. Und darauf angesprochen hat sie gesagt, ja, ich mache doch meine stille Zeit, das ist alles gut, mein Verhältnis zu Gott passt. Das ist ein Trugschluss. Ich kann mir das alles auch einreden und es passt nicht. Ich muss wissen, das sind geistliche Tatsachen, wo ich Schuld in meinem Leben anfange zu dulden, wo ich Sünde beginne zu akzeptieren, wird das meine Beziehung zu Jesus Christus belasten, definitiv. Schuld trennt von Gott. Das erleben wir in der Bibel immer wieder. Wir haben vorhin von dieser Fülle geredet. Nun, diese Fülle werde ich nicht erleben, wo ich bewusst an Schuld in meinem Leben festhalte. Buße tun heißt, dass ich umdenke, dass ich erkenne und anerkenne, da ist etwas in meinem Leben, was nicht passt. Und dass ich jetzt bekenne und umkehre. Und damit merke ich auch sehr schnell, was echte und was unechte Buße ist. Wenn wir einmal hineinschauen in die Bibel, dann haben wir etliche Beispiele für unechte Buße. Wenn wir einmal beispielsweise ins Alte Testament blicken, na, da fällt uns ein Saul ein. Oder? Ein Saul, der erkennt seine Schuld bis zu einem gewissen Grad. Oder was hat er denn gemacht? Was war mit Saul und den Amalekitern? Was geschah? Was war der Punkt? Was hätte Saul tun sollen? Der hätte alle Amalekiter töten sollen. Tut er das? Nein, er tut's nicht. Wen tötet er nicht? Den König? Ganz genau. Was übrigens später noch zu einem Riesenproblem wird. Oder wie hieß der König? Agag. Und jetzt denken wir, wann wurde Agag nochmal zum Problem für die Israeliten? Nein, später. Bei Esther. Der Haman war nämlich ein Agagiter. Es war ein Nachkomme dieses Agags. Hätte der Saul konsequent gehandelt, dann hätte es den Haman gar nicht gegeben. Versteht? Sünde hat Folgen. Das ist dramatisch, oder? Sehen wir das, ne? Und auch dieser Hass zwischen dem Mordechai und dem Haman, dass gerade an den beiden sich das entzündet, ist auch klar, denn der Mordechai war mit wem verwandt? Der kam aus der Linie Sauls. Das ist spannend. Und genau die zwei treffen dort wieder aufeinander. Gell? Hätte der Saul damals konsequent gehandelt, hätte es die Situation mit Haman und Esther und den gar nicht gegeben. Aber er handelt nicht konsequent. Und es gab noch einen zweiten Punkt, an dem der Saul in diesem Zusammenhang mit den Amalekitern nicht konsequent gehandelt hat. Was hat er noch gemacht? Das Vieh. Er hat das Vieh, es sollte auch das Vieh töten. Hat er auch nicht gemacht, oder? Und in der Folge kommt es jetzt zu einem Punkt, dass der Samuel dem Saul sagt, dass Gott das Königreich von ihm genommen hat und einem anderen König gegeben hat. Jetzt könnte man sagen, ganz schön hartes Urteil, vor allem wenn wir auf der anderen Seite mal den David gegenüberstellen. Was hat der David denn begangen? Denken wir an die Geschichte mit der Bathseba. Was hat er begangen? Das war Ehebruch. Aber das hört ja da gar nicht auf, sondern was begeht er in der Folge des Ehebruchs? Einen Mord, und zwar nicht nur einen, sondern da sterben ja mehrere Soldaten bei diesem Angriff, den er befiehlt, um den Uriah ums Leben kommen zu lassen. Aber der David darf König bleiben. Und auf einmal stehen wir vor einer ganz großen Frage, wieso? Wieso wird der Saul abgesetzt und der David darf König bleiben? Menschlich gesehen war die Schuld des Saul im Verhältnis zu dem, was der David später tut. Das war doch viel geringer, menschlich gesehen. Aber was ist das Problem? Was tut David, als Nathan zu ihm kommt? Jawohl, er tut echte Buße. Oder? Er erkennt seine ganze Schuld und er bekennt seine Schuld. Und er hält dann nichts mehr zurück, er macht auch nicht irgendjemand anders verantwortlich. Und jetzt gehen wir einmal zum Saul. Was tut der Saul, als der Samuel zu ihm kommt? Oh ja, zuerst redet er sich raus. Die können wir ja zum Opfern hernehmen. Dann kommt die nächste Ausrede, oder? Das Volk ist schuld. Und als dann der Samuel sagt, es ist vorbei, Gott wird sich an andere, da ist einer, der versucht, seine Sünde klein zu reden, oder? Der versucht, es wieder schön zu reden. Und als dann der Samuel sagt, es ist vorbei, Gott hat sich einen anderen König ausgesucht, was tut der Saul? Jawohl. Kehre doch mit mir um, gell? Und ehre mich vor dem Volk. Das heißt, in allem, auch wo er dann sagt, ja, ich habe gesündigt, aber jetzt kehre mit mir um und ehre mich vor dem Volk und bitte deinen Gott um Vergebung. Da merke ich schon etwas, was hatte Saul nicht? Der hatte keine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Hey, bitte deinen Gott, sagt er, nicht meinen. Und ihm geht's nur darum, dass über dieser Buße er am Ende wieder geehrt wird. Der David, als der seine Schuld erkennt, was ist sein einzigster Wunsch, den er noch hat? Psalm 51. Nimm deinen Geist nicht von mir. Dem ist alles andere egal, nur eines nicht. Was will der David? Vergib mir meine Schuld, das ist ihm auch wichtig. Gell? Der redet zu Gott, bittet ihn um Vergebung der Schuld, aber der bittet nicht, lass mich König bleiben, ehre mich vor dem Volk, sondern nur noch, nimm deinen Geist nicht von mir. Das heißt, was ist sein Ziel? Was will er nicht verlieren? Die Beziehung zu dem lebendigen Gott, das ist ihm sein Alles. Verstehen wir? Und denken wir an den 27. Psalm, wo das auch so schön zum Ausdruck kommt, wo er sagt, eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, nämlich was? Zu bleiben im Hause des Herrn, alle Tage meines Lebens und anzuschauen, die Gottesdienste, da kann man unterschiedlich übersetzen, diese Herrlichkeiten. Das ist es, was den David sein Herz bewegt hat. Ich will meinen Gott nicht verlieren. Alles andere war für ihn okay. Nur dieses eine nicht. Merken wir den Unterschied. Da ist ein Saul, dem geht's nur äußerlich um sich. Da ist ein David, dem geht's um die Beziehung mit dem lebendigen Gott in seiner Buße. Dann gehen wir weiter bei einem Saul und erleben das Gleiche ja wieder. Das ist ein Muster bei ihm. Oder als er den David verfolgt und dann der David ihn zum zweiten Mal verschont hat, da macht der Saul in seiner Aussage dem David gegenüber klar, dass er weiß, dass er der von Gott Gesalbte ist. Das heißt, Saul weiß, ich bin auf einem Weg gegen Gott, aber er kehrt nicht um. Und da können wir durchs Alte Testament gehen, auch durchs Neue, und erleben immer wieder solche Beispiele. Das ist ein Pharao, oder? Ein Pharao tut auch Buße. Warum tut ein Pharao Buße? Mehrmals sagt er, dass er das Mose für ihn um Vergebung bitten soll. Und sagt, jawohl, wir machen das jetzt, ihr dürft ausziehen. Und dann ändert er jedes Mal wieder seine Meinung. Nämlich wann? Wenn es leichter wird, oder? Das ist eine große Frage. Die müssen wir uns stellen. Tue ich nur Buße, weil jetzt der Druck da ist? Weil jetzt vielleicht die Folgen meiner Sünde offenbar sind und ich will, dass Gott mir hilft. Und wenn dann die Folgen wieder weg sind, dann lebe ich genau das Gleiche wieder. Und dann ist es mir egal. Ich tue es einfach wieder. Seht ihr, wie schnell rutschen wir in so ein Muster hinein? Wie ein David, wie ein Pharao oder wie ein Saul. Na, wie ist es in meinem Leben mit der Buße? Oder wir denken an einen Bileam. Wie war es bei einem Bileam? Da kommen die Boten des Balak zu ihm, gell? Balak mit einem L, nicht mit zwei, sonst wäre es der Fußballspieler. Na? Da kommen die Boten des Balak zu ihm und dann wollen sie ihn anwerben und der Bileam geht ins Gebet und Gott sagt ihm, ist nicht. Ist mein Volk. Na? Ein paar Wochen später kommen dieselben Boten wieder, die Schätze noch ein bisschen größer und der Balak sagt, ist nicht, ist Gottes Volk, geht bitte wieder. Nein, was sagt der Bileam? Oh ja, bleib doch mal über Nacht, ich frag Gott. Als ob Gott vielleicht seine Meinung jetzt ändert. Na? Verstehen wir? Und dann ist wie so ein Kuhhandel, den er da beginnt. Na? Und dann redet er mit Gott und Gott sagt zu ihm, geh. Das kann passieren. Wenn ich auf eine Sache immer dränge, dann das ist wie mit dem Kind, oder? Wenn es mich immer zu nach dem nächsten Eis fragt, vielleicht gebe ich ihm irgendwann noch ein Eis und noch eins und noch eins. Und dann kriegt es ordentlich Bauchschmerzen, das wird nicht mehr fragen nach dem Eis. Ne? Also, verstehen wir. Der Flattich berichtet mal von einer ähnlichen Situation. Na, damals gab es noch kein Eis, aber mit anderen Dingen, die Kinder bei ihm im Haus getrieben haben. Und dann hat er sie dazu gezwungen, das immer wieder zu tun. Und dann hatten sie keine Lust mehr. Dann ging es nicht mehr. Dann haben sie es begriffen. Also, Gott macht das beim Bileam so, oder? Dann lässt er ihn gehen. Und jetzt kommt die Situation, der Bileam reitet los auf seinem Esel, gell? Der Esel sieht den Engel des Herrn. Der Engel des Herrn ist Jesus Christus, oder? Der ihnen in den Weg tritt und weicht aus. Der Bileam rastet aus, oder? Und schlägt auf den Esel ein und beim dritten Mal spricht dann sogar der Esel mit ihm. Und ist schon bezeichnend, gell? Dass der Esel begreift, um was es geht, aber der Mensch nicht. Ja? Das darf uns ruhig auch mal nachdenklich machen. Und dann öffnet Gott dem Bileam die Augen und er sieht selber den Engel des Herrn, der da steht mit dem Schwert. Und dann sagt Jesus zu Bileam, du bist auf einem Weg, der ins Verderben führt. Der stürzt hinab, so heißt es wörtlich, dieser Weg. Und dann sagt der Bileam, oh, das tut mir leid, wenn ich gesündigt habe, wenn der Weg verkehrt ist, sonst lass mich doch einfach ziehen. Und was macht Gott? Er lässt ihn ziehen. Das ist keine echte Buße. Da verstehen wir. Gott hat ganz klar gesagt, dieser Weg stürzt ins Verderben. Muss ich dann noch fragen, wenn? Dann will ich umkehren. Nein. Da ist die Sache klar. Der Biliam tut nur äußerlich um Vergebung bitten, bekennt nur äußerlich seine Schuld, aber er zieht den gleichen Weg weiter und er stürzt am Ende ins Verderben. Und so erleben wir das immer wieder. Unechte Buße auf der einen, echte Buße auf der anderen Seite. Und ich muss mich fragen, wie ist es in meinem Leben? Ist meine Buße eine echte Buße? Seht ihr, das bedeutet nicht, dass wenn ich eine Sünde erkannt habe und sie Jesus bekannt habe, dass ich diese Sünde nie mehr wieder tun will. Aber es ist die Frage, wie meine innere Haltung gegenüber dieser Sache ist, oder? Es gibt manche Sünde, mit der habe ich zu kämpfen, vielleicht bis zum Ende meines Lebens. Aber die Frage ist, wie ist meine innere Haltung? Wie ist mein Umgang damit? Ist die Buße, die ich tue, eine echte Buße oder ist es eine unechte? Wo stehe ich? Versuche ich, wenn Sünde in meinem Leben mir bekannt und bewusst wird, diese Sünde eher zu vertuschen, schön zu reden, mich rauszureden? Oder bin ich bereit, meine Schuld anzuerkennen und zu bekennen? Seht ihr? Und dann passiert etwas ganz Herrliches. In dem Moment, wo ich meine Schuld anerkenne und bekenne, passiert was? Was macht Jesus Christus? Was macht er? So wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht. Oder? Mein Vater hat vor vielen Jahren mal zu mir gesagt, streich dir diesen Vers rot an in deiner Bibel. Das ist einer der wichtigsten Verse. Verstehen wir, wie oft will uns der Teufel einreden, das kann Gott dir nicht mehr vergeben, was du hier gemacht hast. So wie unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich weiß, vor vielen Jahren, da kam ein junges Mädchen zu mir und die hatte furchtbare Selbstmordgedanken. Und wir haben über die Sache geredet und ich habe sie nach einer bestimmten Sache gefragt, die ich auf dem Herzen hatte, und sie hat das alles verneint. Und am Ende hat sich herausgestellt, genau das war richtig gewesen. Das war genau das Problem im Leben dieses Mädchens. Es ging darum, dass sie sich auf okkulte Dinge eingelassen hat und das heißt Christ. Sie wusste, das ist nicht richtig, oder? Und hat verschiedene satanische Rituale teilgehabt oder mitgemacht, um eben, ich wollte das einfach nur ausprobieren. Na, aber wenn ich am Feuer spiele, verbrenne ich mir am Ende auch die Finger. Und sie hat das versucht zu verstecken, weil sie sich so geschämt hat und weil der Teufel ihr eingeredet hat, das kann Gott dir niemals mehr vergeben. Und dann hat dieses Mädchen versucht, sich einige Tage später das Leben zu nehmen. Und Gott hat durch ein Wunder eingegriffen, dass dieses Mädchen überlebt hat. Das war wirklich ein Wunder. Sie lag lange Zeit auf der Intensivstation und weil dieses Mädchen im Abschiedsbrief mich erwähnt hatte, durfte ich von den Eltern, hatte ich die Erlaubnis, in die Intensivstation zu diesem Mädchen immer wieder zu gehen und habe sie oft besucht dort in dieser Zeit, habe mit ihr gebetet an ihrem Bett. Sie war ja im Koma gelegen. Und als sie wieder aufgewacht ist, in der Zwischenzeit hat ihre Freundin mit mir geredet und ich wusste von diesen okkulten Hintergründen. Und als sie wieder aufgewacht ist und aus dem Krankenhaus entlassen war, kam sie wieder zu mir und dann hat sie mir alles erzählt. Und ich weiß noch, wie sie da stand und gesagt hat, weißt du, dass diese Stimmen immer kommen, die ihr sagen, das kann Jesus mir nie mehr vergeben. Und dann haben wir geschaut und haben aufgeschlagen, 1. Johannes 1, Vers 9. So wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann weiß ich noch, wie wir zusammen auf die Knie gegangen sind und gebetet haben. Und von dem Tag weg hat sie diese Stimme nie wieder gehört. Sie war frei. Verstehen wir? Das ist herrlich. Das ist Freude der Buße. Dass ich meine Schuld anerkenne. Dass ich sie erkenne, dass ich sie anerkenne und meinem Vater im Himmel bekenne. Und ich erlebe, wie er meine Schuld vergibt. Seht ihr, es ist ganz interessant, und damit kommen wir zum Schluss, dass dieser Aufruf zur Buße ganz am Anfang steht. Wir haben dieses Matthäus-Evangelium, wir haben dieses Intro sozusagen, und bevor nun Jesus Christus seinen Dienst in dieser Welt beginnt, kommt als erstes Johannes der Täufer mit dem Aufruf zur Buße. Und da merke ich auch, dass vor einem Leben mit Jesus Christus als erstes eine grundsätzliche Buße steht. Habe ich die getan in meinem Leben? Verstehen wir, wenn wir hier, ich habe bewusst diesen ganzen Abschnitt lesen lassen und da sehen wir zwei Gruppen von Menschen, die kommen. Da ist einmal die Rede im Vers 5 und 6 von denen aus Jerusalem und ganz Judäa und aus der Umgebung des Jordans, die kommen und die lassen sich taufen zur Buße, oder? Vom Johannes, indem sie ihre Sünden bekennen. Und dann haben wir auf der anderen Seite eine zweite Gruppe ab Vers 7, da ist die Rede von den Pharisäern und den Sadduzäern, oder? Und die kommen. Aber was haben sie nicht getan? Keine Buße. Oder? Da verhallt dieser Aufruf zur Buße. Die vertrauen darauf, naja, das wird schon gut gehen, weil sie was sind? Was ist ihr Gedanke? Vers 9. Ja, wir haben Abraham zum Vater, oder? Wir sind ja dieses gesegnete Volk, oder? Gott kann uns gar nicht ausrotten und richten. Und daraufhin sagt der Johannes ihnen, Gott könnte sogar aus Steinen sich dem Abraham Nachkommen erwecken. Der braucht euch nicht. Seht ihr? Und ich muss mich einmal fragen, das steht am Anfang eines Lebens mit dem lebendigen Gott, steht das erste Mal eine grundsätzliche Buße, dass ich umkehre. Habe ich das getan? Ich kann in eine Gemeinde gehen, ich kann es machen wie die Pharisäer und die Sadduzäer. Die gingen fromm in den Gottesdienst, Sabbat für Sabbat. Die haben nach außen ihre frommen Werke getan, die haben die Schrift auswendig gelernt. Ja, die konnten mehr auswendig wie wir. Aber sie waren am Ende doch verloren. Sie waren draußen. Sie haben nie wirklich Buße getan. Wohin gehöre ich? Gehöre ich zu denen, die grundsätzlich Buße getan haben über ihr Leben? Die erkannt haben und begriffen haben, ich gehe ohne Jesus Christus verloren? Oder gehöre ich zu denen, die sich das Ding schönreden? Wo bin ich? Letzte Woche gab es hier einige Taufen. Die Taufe ist Ausdruck von dieser Buße. Davon, dass ich mein Leben Jesus Christus gegeben habe. Aber die Taufe rettet mich nicht. Entweder habe ich das vorher getan und ich habe Jesus mein Leben gegeben, oder die Taufe ist nur eine Äußerlichkeit. Das ist eine Herausforderung für jeden Einzelnen von uns. Wo stehe ich? Zu welcher dieser zwei Gruppen? Es ist interessant, die Bibel macht immer wieder diese zwei Wege auf, von der ersten bis zur letzten Seite. Wir gehen in die ersten drei Kapitel des Buches Mose, oder in die ersten vier, gell? Und dann sehen wir, da gibt es den Weg des Kain und den Weg des Abel. Und so gehen wir durch die Bibel und wir haben immer wieder diese zwei Wege und wir müssen uns entscheiden, auf welchem dieser Wege bin ich. Und der Weg des Kain kann sehr fromm ausschauen. Das ist eine große Gefahr. Habe ich mein Leben Jesus gegeben? Und Buße bedeutet ja, dass ich umgekehrt bin. Das heißt, dass ich erkannt habe, mein bisheriger Weg war falsch. Dass ich jetzt Jesus Christus angenommen habe als meinen Retter und meinen Herrn. Das ist Buße. Ist Jesus Retter und Herr geworden in meinem Leben. Aber dann passiert was Interessantes. Wenn wir ins Griechische schauen an dieser Stelle, dann steht dieses tut Buße im Präsens. Na, weiß jemand, was ein Präsens im Griechischen grundsätzlich bedeutet? Bitte? Immer wiederkehrend. Eine dauerhafte Handlung, oder? Das heißt, dieses Buße-Tun ist nicht beschränkt auf ich tue einmal Buße und alles passt. Oder? Sondern ich merke, das Leben eines Christen, so hat es Martin Luther mal schön ausgedrückt, ist eine fortgesetzte Buße. Und wenn wir ins Johannesevangelium gehen, dann sehen wir der Johann im Kapitel 6, als der Herr Jesus darüber redet, dass man sein Fleisch essen und sein Blut trinken soll, dann ist es an den ersten Stellen in einer Zeitform geschrieben, die eine einmalige Handlung bezeichnet. Und dann zum Schluss raus, ab den Versen 54, redet Jesus immer im Präsens. Das ist eine Handlung, aus der ich jeden Tag lebe. Das ist mein, förmlich wie ein Fisch im Wasser des Aquariums schwimmt. So schwimme ich in diesem Leben aus der Tatsache, Jesus Christus ist für mich gestorben. Sein Fleisch essen, sein Blut trinken, das ist mein Leben. Das ist nicht eine einmalige Sache, das ist eine beständige Sache. Das ist etwas, was ich immer zu tue, woraus ich immer zu lebe. Und das Schöne ist, das macht frei. Verstehen wir? Das macht frei. Da kommt Freude in den Herz, oder? Ich habe immer wieder erwähnt, dieses schöne Bild aus dem Alten Testament, als die Israeliten in der Wüste sind und Mose die erhöhte Schlange aufgerichtet hat, wo die Schlangen im Lager sind. Und jetzt kann ich durch dieses Lager gehen und immer gucken, dass mich keine Schlange beißt. Ich werde trotzdem beißen. Oder ich kann durchs Lager gehen und auf die erhöhte Schlange schauen und mich einfach freuen, dass Gott einen Retter gegeben hat. Und da kommt eine Freude in den Herz. Da kommt eine Freude in den Leben. Verstehen wir? So dürfen wir als Christen durch diese Welt gehen, dass ich dort, wo Schuld mir bewusst wird, dass ich sie Jesus hinlege und dass ich schon weiß, es ist vergeben in Christus. Und dass ich aus dieser Freude heraus mein Leben gestalte. Herr Jesus, du bist mein Retter. Du bist es, der ausfüllt, was mir mangelt. Seht ihr, die Buße steht am Anfang, aber die Buße begleitet uns auch. Es ist Teil unseres Lebens. Und dann werde ich erleben, wie mein Leben auch diese Früchte der Buße bringt. Dort, wo ich immer mehr Jesus vor Augen habe, werde ich erleben, wie Jesus mein Leben verändert. Und wie er aus meinem Leben immer mehr Früchte entstehen lässt, die auch zeigen, da hat etwas Neues begonnen. Na, eine Frucht braucht was? Was braucht eine Frucht im Garten? Ist die sofort da? die braucht Zeit. Und so ist es auch mit den Früchten der Buße in unserem Leben. Ja, diese grundsätzliche Umkehr, die ist geschafft und ab dem Moment bin ich auf einem anderen Weg. Da beginnt die Frucht. Und je länger ich nun mit Jesus lebe und aus Jesus lebe, umso mehr werde ich erleben, wie Jesus mein Leben immer mehr verändert. Und wie er mir zeigt Dinge, die nicht passen. Und da darf ich sie ihm einfach hinlegen und dafür leben, wie er mir die Kraft schenkt, die Veränderung wirkt und die Frucht bringt in meinem Leben. Das ist herrlich. Das könnte man noch deutlich weiter ausführen. Dazu fehlt die Zeit heute Morgen und ich möchte jetzt beschließen. Am Ende bleibt für uns eine große Frage. Wir haben zwei Gruppen gesehen in diesem Text. Und die Frage ist grundsätzlich zu stellen, welche Gruppe ist die meine? Wo bin ich? Bei denen, die echte Buße tun. Oder in der Gruppe der unechten Buße. Bei denen, die wissen, dass sie Buße brauchen und Vergebung brauchen, oder bei denen, die meinen, es passt schon so, wie ich bin. Wo stehe ich? Und wir haben gesehen, und damit schließe ich, dass diese Buße zu tun der Schritt hinein ist. In diese Fülle, die Jesus Christus für uns bereit hat. Und in diese Freude. Und wir denken an den 32. Psalm, in dem der David das herrlich beschreibt, wenn wir da die ersten zwei Verse nur lesen. Und die darf man sich dafür immer wieder vor Augen halten. Dann schreibt Jesus, glückselig der, dessen Übertretungen vergeben und dessen Sünde zugedeckt ist. Glückselig der Mensch, dem der Herr die Ungerechtigkeit nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als der David es verbergen wollte, gell, als Trug in seinem Geist war, da war er nicht glücklich. Aber das führt mich hinein in das wahre, echte Glück des Lebens. Wo ich lebe aus der Vergebung, die Gott uns in Jesus Christus schenkt. Wo ich reinen Tisch mache vor ihm. Amen.